Ich bewege mich, ich kenne das schon. Ich klemme mir das lieber an. Ich hampel nämlich immer. Ja, schönen guten Tag. Ich wurde ja eben schon kurz vorgestellt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Evangelische Theologie. Und dort zählt es unter anderem zu meinen Aufgaben, jedes Semester ein Seminar zur Bibelauslegung und zur Bibeldidaktik zu halten. Also wir bringen da Fachwissenschaft und Fachdidaktik mal ins Gespräch, wenn man so möchte. Anfang dieses Jahres ergab sich für mich die Möglichkeit, mit einigen anderen Personen aus dem Bereich religiöse Bildung, also Schule, einige Institute und so, mich zusammenzuschließen. Einer davon hatte nämlich die Idee, wir könnten den ersten MOOC zu Religionspädagogik machen. Das war erstmal so die Idee und ich dachte mir so, ja, auf jeden Fall erstmal anhören. Wir haben dann in der weiteren Planung geguckt, okay, Religionspädagogik ist ein weites Feld. Wen nehmen wir denn genau in den Blick? Der Blick wurde nicht so sonderlich viel schmaler, weil es sich dann doch zeigte, wir wollten mit Leuten arbeiten oder wir wollten etwas für Leute anbieten, die Religionsunterricht geben oder in vergleichbaren Situationen unterwegs sind. Und dann hat man irgendwie doch wieder die gesamte Breite des religionspädagogischen Wirkens. Wir, um das nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln, also die Initiatoren, wir sind Menschen aus Deutschland, Österreich und aus Luxemburg. Also wir waren da schon quasi länderübergreifend aufgestellt, was dann auch direkt klar war, okay, wir möchten für den gesamten deutschsprachigen Raum etwas anbieten. Also Werbung über die Grenzen hinweg und damit auch verschiedene Situationen, in die wir uns reinbegeben. Ich möchte gar nicht allzu viel Zeit irgendwie auf so kleine Details, wie wir jetzt diesen MOOC gestaltet haben oder so, möchte ich gar nicht viel drüber reden. Ich möchte vielmehr über drei Aspekte sprechen, die ich persönlich ganz spannend fand und die für mich auch erstmal so ein bisschen hakelig waren. Das erste war nämlich, ich wollte mein eingangs erwähntes Seminar mit diesem Online-Kurs vernetzen. Also Präsenzlehre, Online-Kurs, wie geht das zusammen und wie kann das auch funktionieren? Das war so das, Dann habe ich im Laufe dieses Kurses ein bisschen angefangen zu gucken, wie funktioniert das denn und wie funktioniert da Lernverhalten eigentlich? Und was können wir als, oder was konnten wir als Veranstalter tun, um das so ein bisschen zu steuern? Und dann möchte ich Ihnen noch so ein bisschen was darüber erzählen, was am Ende eigentlich rausgekommen ist. Wir sind nämlich, Anfang Oktober sind wir gestartet, Ende November ging es zu Ende. Einen Termin zu finden ist schon schwierig, wenn man da so unterschiedliche Gruppen in den Blick nimmt, weil Ausbilder am Studienseminar, der sagt irgendwie, ach, Oktober, da sind die Herbstferien, können wir das nicht irgendwie vorziehen? Dann sagt dann der Mensch aus der Universität, da sind noch Semesterferien, da habe ich gar kein Seminar, was ich da irgendwie andocken kann, können wir es nicht später machen? Also man musste sich dann in der Mitte treffen. Am 3. Oktober ging es los und ich habe dann mit meinem Seminar die zwei Wochen quasi aufgeholt, habe ein bisschen Gas gegeben, beziehungsweise das ging eigentlich ganz gut. Inhaltlich hatten wir uns entschieden, den kompetenzorientierten Religionsunterricht in den Blick zu nehmen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist das gerade in Österreich ein recht aktuelles Thema, weil da kommt die Kompetenzorientierung erst jetzt. Die wird da eingeführt. Die Kollegen hier aus Deutschland, die aus der Schulpraxis, die rollten ein bisschen mit den Augen und sagten, ach, das ist aber jetzt nicht so wahnsinnig ansprechend. Das haben wir alle schon irgendwie x-mal gehört und eigentlich hängt es uns langsam zum Hals raus. Aber vielleicht ändert ja die Form etwas oder vielleicht können wir ja einen trotzdem attraktiven Kurs zu diesem Thema gestalten. Wir haben den Kurs in drei Phasen gegliedert. Am Anfang war so ein bisschen Aufwärmen, das waren die ersten 2 Wochen. Da ging es auch so darum, was ist eigentlich ein MOOC und was haben wir uns hier eigentlich als Ziel gesetzt, was möchten wir mit den Teilnehmern machen, was sollen die, also was für Möglichkeiten gibt es eben auch wieder zurück zurückzuspiegeln, beziehungsweise mit dem Initiatorenteam in Kontakt zu treten. Wir haben da von Anfang an gesagt, wir möchten das recht offen halten, haben beispielsweise auch unsere Planungsgruppe, die in einem sozialen Netzwerk untergebracht ist, die ist nach wie vor offen, also da haben wir nie gesagt, so jetzt darf aber keiner mehr Ideen beisteuern, sondern das war immer offen. Danach, also nach diesem kleinen Aufwärmen, ging es weiter mit theoretischen Inputs zum kompetenzorientierten Religionsunterricht. Da denkt man natürlich irgendwie sofort, okay, dann frage ich mal hier den ortsansässigen Professor. Da wurde mir aber dann quasi zurückgespiegelt von den Kollegen, das wird dann wieder so theoretisch, vielleicht können wir so ein Mittelding finden. Wir haben dann uns an Schulbuchautoren gewandt, die nämlich sich quasi wirklich so in dieser Schnittmenge befinden. Die haben einen sehr starken Bezug zur Praxis, lehren meistens oder sind selber meistens an Schulen, haben aber noch irgendwie eine Institutsanbindung oder so. Und das Praktische ist vor allen Dingen, da kann man dann mal auch die Leute nehmen, deren Werke gerade so in den Schulen sind und die man ja einsetzen soll. Und das wurde uns dann, ich greife mir jetzt selber mal vor, das kam auch sehr gut an, weil da nämlich gesagt worden ist, jetzt konnte ich auch mal nachfragen, wie denn das eigentlich gemeint ist und was der sich eigentlich bei dem Aufbau von diesem Buch gedacht hat. In der nächsten Phase ging es dann um die Erstellung von Unterrichtsmaterial, also für kompetenzorientierten Unterrichts- oder sogar ganze Unterrichtssequenzen. Da haben dann erfahrene Lehrer und auch Referendare mal Konzepte und Ideen vorgestellt und die Teilnehmenden begannen dann alleine oder auch in Tandems, zu denen komme ich auch nochmal, haben dann begonnen, Material zu entwickeln, was wir auch verfügbar gemacht haben. Den Abschluss bildete da hinten quasi die Reflexion einmal über das Persönliche insgesamt über den Kurs. Das war auch für uns nochmal die Möglichkeit, so da etwas einzuholen. Noch ein Wort zur Technik, bevor ich dann wirklich zu der Vernetzung mit meinem Seminar komme. Wir waren in den großen Netzwerken, war immer mindestens einer von uns irgendwie präsent. Also ich beispielsweise habe keinen Facebook-Account, habe ich dafür aber auch nicht gebraucht, weil die Kollegen haben das aufgefangen, beziehungsweise meine studentische Hilfskraft. Wir haben uns natürlich auch eine Homepage angelegt. Auch das ging recht fix eigentlich, weil irgendwie der eine hat das Gerüst gestellt und dann wurde das so nach und nach aus den verschiedenen Ecken befüllt. War auch ganz spannend zu sehen. Es war mehr so ein Work in Progress und als der Kurs dann losging, hatte sie auch eine Struktur und einen Aufbau und die Inhalte waren da, sodass das wirklich funktioniert hat. Für das erstellte Material haben wir ein Wiki benutzt. Das erschien uns eigentlich ganz praktisch, um das alles zugänglich zu machen. Auf der Homepage selbst, man sieht es hier unten schon so ein bisschen, wir hatten einen Beitragsmixer, den hat uns auch jemand gebastelt. der hat die verschiedenen Einträge von beispielsweise Blogs eingesammelt und automatisch auf unserer Homepage verlinkt. Und es gab auch ein Formular, falls man einfach eine E-Mail schreiben wollte. Also uns war bewusst, Lehrerinnen und Lehrer haben vielleicht erstmal so eine technische Hemmschwelle und von daher müssen die Partizipationsmöglichkeiten niedrigschwellig sein, aber durchaus nach oben offen. Ja. Für Videokonferenzen, also für die erwähnten Inputs von Experten, haben wir einmal Adobe Connect genutzt. Das war sehr gut, weil da die Qualität auch einfach so ist, dass man es sich auch danach nochmal anschauen kann, also dass man die Aufzeichnung verfügbar macht. Und für kleinere Anlässe oder spontanere haben wir auf Google Hangouts zurückgegriffen. Da ist der Nachteil, wenn man so sagen möchte, dass man eben einen Google-Account braucht. Wobei auch da ist das sehr angenehm mit der Funktion zum Aufzeichnen. Das läuft eigentlich im Prinzip so mit und landet sogar automatisch auf YouTube. Wöchentlich haben wir ein Newsletter rumgeschickt, wo eben nochmal darauf aufmerksam gemacht worden ist, was gerade so passiert ist, was man sich vielleicht für Beiträge von Teilnehmenden durchlesen kann und wo man das alles findet. Außerdem haben wir da auch immer nochmal auf die nächsten Termine aufmerksam gemacht. Kommen wir zur Vernetzung. Ich habe dieses Seminar jedes Semester und wie erwähnt habe ich da das Ziel, eben mit Lehramtsstudierenden Fachmethodik und Fachdidaktik zusammenzubringen und dann eben auch Unterrichtsszenarien oder Ideen für Unterrichtsszenarien mal zu reflektieren. Also es geht nicht so sehr darum, dass am Ende des Semesters eine fertige Stunde steht, sondern wir nehmen uns da sehr viel Zeit, um die Texte mal intensiv exegetisch zu bearbeiten. Um dann eben also um rauszufinden, wo ist eigentlich die didaktische Herausforderung bei diesem Text. Also nicht so sehr Unterrichtsplanung. Seminargröße bewegt sich regelmäßig zwischen so 35 und 50 Studierenden. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, zu welchem Termin das Parallelseminar angeboten wird. Also wir bieten es immer doppelt an quasi. Um diese Vernetzung möglichst effizient zu gestalten, habe ich direkt in der ersten Sitzung einen kleinen Fragebogen ausfüllen lassen, der auf einem Aufsatz von dir basiert. Schon etwas älter, aber da habe ich quasi so die Bausteine gefunden. Was für Tools nutzen Sie eigentlich und wie gehen Sie ins Internet? Haben Sie eine E-Mail-Adresse oder mehrere? Nutzen Sie Twitter? Sind Sie nur bei Facebook? So, das ganze Spektrum habe ich abgefragt und konnte darüber eigentlich erkennen, okay, es ist die Facebook-Generation, die bei mir im Seminar sitzt. Das war jetzt an sich noch nichts Neues. Aber es kam eben beispielsweise auch raus, Programme selber installieren, das lasse ich irgendwie lieber jemand anderen machen. So beim Großteil. Also ich wusste schon mal, okay, anwenden geht, bei allem anderen muss ich sie vielleicht an die Hand nehmen. Ja, ich habe einen Blog auch benutzt und habe die Studierenden dort regelmäßig bloggen lassen in festen Arbeitsgruppen. Das sind hier diese ganzen Kategorien, das sind die fest benannten Arbeitsgruppen, in denen arbeiten die über das komplette Semester, sodass die eben auch wirklich ihre Rolle in der Arbeitsgruppe finden können und so ein bisschen zusammenwachsen können. Also es gibt Gruppen, die funktionieren ja sehr gut, aber dann gibt es eben auch Gruppen, die sind so ein bisschen zusammengewürfelt und da brauchen die Leute einfach Zeit, um sich kennenzulernen. Ich habe die Inputs aus dem MOOC quasi immer als Material zur Vorbereitung der Sitzung genommen. Also nicht einen Text lesen, sondern klinken Sie sich in die Diskussion am Mittwochabend ein oder schauen Sie sich zumindest die Aufzeichnung an. Das haben wir dann aufgegriffen, haben daraufhin aufgebaut und weiter diskutiert. Sage ich später noch was dazu, wie gut das funktioniert hat und wo eventuell Stolperstricke sind. Also, wir haben auf das Material des MOOC zurückgegriffen und haben dieses quasi erweitert. Also wir haben auch noch weitere Materialien dazugenommen, noch weitere Texte etc. Oh, Yeses. Okay, ich gebe ein bisschen Gas. Damit die Blogbeiträge nicht so beliebig wären, habe ich mit einer Anforderungstabelle gearbeitet, die auch kompetenzorientiert ist. Und habe quasi gesagt, also Sie sind jetzt gerade auf Stufe 1, mal mindestens. Sie müssen, um hier Ihre Studienbescheinigung zu bekommen, also die bekommen auch keine Note, sondern nur bescheinigt, dass Sie eine Leistung erbracht haben, Sie müssen mindestens Stufe 3 erreichen. Ja. Moment, stopp. Die Vernetzung lässt sich nicht erzwingen, das geht nicht. Also man kann das auch, finde ich, nicht kontrollieren, haben Sie sich vernetzt oder haben Sie sich nicht vernetzt, aber wir haben im Seminar uns quasi selber die Vorteile erarbeitet, die so eine Vernetzung mit sich bringt. Also raus aus diesem Schutzraum, ja, beziehungsweise die Rückmeldung von Leuten, die schon 5 Jahre oder 10 Jahre oder so draußen an der Schule sind, das aufgreifen und direkt mit reinnehmen, damit wir eben nicht irgendetwas produzieren, was dann auf ewig in der Schublade liegt und was man gar nicht verwenden kann, sondern da. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe ein paar Kollegen von außen quasi angestupst und habe gesagt, hier, schaut euch doch bitte nochmal unseren Blog an. Vielleicht könnt ihr ja das ein oder andere ergänzen. Das Schöne war, dass sich dann zwischen ein paar Gruppen und einigen Lehrern wirklich so ein Dialog entsponnen hat, den man jetzt auf den beiden Blogs verfolgen kann. Ja. Das Lernverhalten Studierende haben, was dieses offene Format betrifft, kein Lernprofil, nenne ich es mal. Die kennen das erstmal nicht. Deswegen muss man ihnen zeigen, sie können damit lernen und sie sollen es auch. Machen Sie diesen Kurs zu Ihrem Kurs. Sie sind da ziemlich frei. Nur das, was Sie dann eben ins Seminar zurückspielen, das muss auf einem gewissen, das muss gewissen Ansprüchen gerecht werden. Aber erstmal bin ich sehr gut damit gefahren, quasi das sehr offen zu gestalten und da auch einfach Lust auf diesen Dialog zu machen und Lust auf diesen Kurs insgesamt. Ich hatte dann sogar Studierende, die kamen in der zweiten Woche zu mir und sagten, Herr Stein, ich bin nicht bei Ihrem Seminar und ich weiß, eigentlich kann ich nicht mehr rein, aber ich habe gehört, Sie machen da so ein neues Format, darf ich nicht doch noch? Fand ich sehr spannend. Wenn wir mal einmal so drumherum gehen, die Teilnehmenden, also Lehrerinnen und Lehrer in der großen Masse, die hatten erstmal so diese technische Hemmschwelle, die haben wir abgebaut, indem wir Anleitungen zur Verfügung gestellt haben, indem wir auch immer wieder die Möglichkeit geschaffen haben, an einer sogenannten Spielwiese teilzunehmen, nämlich eine Videokonferenz, wo man mal gemeinsam Programme ausprobiert. Das geht eigentlich ganz praktisch, so mit Bildschirmteilen und so. So, dass man auch wirklich gesehen hat, die wurden aktiver. Aus den rein passiven, da entwickelte sich dann eine Dynamik und vor allem gab es dann einen Punkt, an dem haben wir nochmal die Leute, die bisher nur mitgelesen oder nur mitgehört haben, die haben wir nochmal per E-Mail angeschrieben und haben gesagt, es gibt eine neue Seite auf der Homepage mit Lerntandems. Wenn du bisher passiv warst und du möchtest aber eigentlich irgendwie was machen, aber halt nicht alleine und du bist dir da unsicher, dann schreib da einfach einen kurzen Satz hin. Es werden sich bestimmt andere finden. Und so ergaben sich dann quasi innerhalb so eines großen, anonymen Online-Kurses nochmal kleinere, nicht mehr anonyme Gruppen, die sogar sich nach Interessen zusammensortiert haben. Also es gibt beispielsweise jetzt eine Gruppe, das sind Berufsschullehrer. Die haben ein ganz eigenes Feld und eine ganz eigene Anforderungssituation, der sie gerecht werden müssen. Da hat das sehr gut funktioniert. So, du stehst schon auf. Das ist gar nicht. Okay, dann sage ich noch einen Satz. Das für mich unheimlich Spannende und ich habe hier den Punkt Kosten-Nutzen-Relation stehen. Das ist wirklich so die Frage, die man sich stellen muss, weil es kostet viel Arbeit und viel Energie. Aber das wahnsinnig Spannende ist, dass wir mit durch diese Kombination Präsenzseminar und Online-Kurs oder offener Online-Kurs bringen wir ganz unterschiedliche Gruppen zusammen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Das ist nicht ein, die Universität erforscht jetzt mal, wie findet denn Religionsunterricht in der Schule statt, oder die Studierenden sind jetzt mal so etwas wie Praktikanten, sondern das war wirklich eine Dialogsituation, die entstanden ist. Und ich glaube, da haben alle Beteiligten von profitiert.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank für die Vorstellung des sehr spannenden Projekts. Natürlich gibt es ja noch die Möglichkeit, auch in der Pause dann Weiteres über das Projekt zu erfahren.
Genau.
Von daher, wenn jetzt keine dringende Frage,
Ja, Christian, ich habe das so ein bisschen verfolgen können, das, dein Projekt mit MOOC, und insofern weiß, dass ihr mit Badges gearbeitet habt.
Ja.
Und inspiriert also durch den Eröffnungsvortrag heute Morgen, also da hat Professor Wolf hat Badges sehr stark gemacht, ja, als Instrument auch Leistung zu messen, zu honorieren, ja, und würde gerne nach deinen Erfahrungen Badges im Zusammenhang mit Open Rally.
Also aktuell ist es so, dass die klassische Bescheinigung quasi, die wird sehr, sehr gerne genommen. Badges haben wir angeboten, auch verschiedene, also je nachdem, was man so gemacht hat. Das steckt einfach noch so in den Kinderschuhen, wie man zu sagen pflegt. Da kommt dann auch wieder das rein mit der, technischen Hemmschwelle der Zielgruppe oder einfach der Teilnehmenden. Ich will das gar nicht so sehr auf die Zielgruppe schieben, sondern eher so die Leute, die wir da hatten. Da waren sehr viele dabei, die gesagt haben, ich und Technik und ach, ich schau mal. Und da ist dann natürlich direkt der Sprung zu, ich hole mir den Badge dafür ab. Das erfordert einen, ja, ich finde diesen Sprung ziemlich groß. Weil es eben auch noch nicht so etabliert ist. Ich habe zwischendurch auch wirklich überlegt, inwiefern hantiere ich mit Badges in meinem Seminar. Das wäre dann aber, also ich finde die Idee sehr spannend, konnte es mir jetzt aber einfach aus zeitlichen Gründen nicht leisten, das auch noch reinzunehmen, weil dann wären die Studierenden wahrscheinlich komplett ausgestiegen, beziehungsweise ich hätte noch mehr Zeit verwenden müssen, um das Prinzip zu erklären. Und dann wäre ich am Ende mit dem Seminarstoff, der leider halt doch irgendwo festgesetzt ist, nicht ganz durchgekommen.
Okay, ja, gut. Vielen Dank.
Gerne.
Dann wünsche ich